Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Chrissy Mockenhaupt, schön, dass ihr dabei seid. Wir tauchen heute nämlich ab ins Mittelmeer. Da sind gerade Unterwasservulkane aktiv, gar nicht mal so weit weg von der Küste Italiens. Und wir klären heute, ob uns das irgendwie Sorgen bereiten sollte. Außerdem gehen wir raus in den Wald und schlagen unser Zelt auf, aber nicht wie beim Wildcampen illegal, sondern ganz legal auf dem Trekkingplatz.
Es ist sowas wie eine Mischung aus Wildcampen und Campingplatz. Das eine ist ja ein bisschen krass und oft verboten.
Das andere ist spießig und langweilig.
Ist vielleicht schon, ne? Und Trekkingplätze sollen diese Lücke füllen. Darüber sprechen wir gleich mal. Und vor allem, wie man da so auf Klo geht. Ich finde, das ist immer sehr wichtig, die sanitären Anlagen.
Mehr über die Klosituation auf dem Trekkingplatz und warum diese Plätze gut für die Natur sein können, das erzählt uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Als erstes gucken wir aber nach Südamerika, nach Ecuador. Da ist anderthalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl einer der Kandidaten erschossen worden.
Wir haben hier einen Horrorfilm erlebt. Mit Maschinenpistolen wurden 30, 40 Schüsse abgefeuert. Wir sahen Verwundete fallen. Ich weiß, dass es noch andere Getötete gibt, neben dem schmerzlichen Mord an Fernando Villavicencio.
Wer war er und was bedeutet es, dass er mitten in der Hochphase des Wahlkampfes erschossen wurde? Das klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova.
100.000 EinwohnerInnen kommen 25 Morde. So ist das in Ecuador oder so war es zumindest im vergangenen Jahr. Das sind 100-mal so viele wie in Deutschland. Die meisten davon schaffen es nicht in unsere Nachrichten. Wenn allerdings 10 Tage vor einer Wahl einer der Präsidentschaftskandidaten erschossen wird, dann ist das sogar in Ecuador was Außergewöhnliches. Das ist gestern Abend passiert, als einer der Kandidaten eben gerade in sein Auto steigen wollte. Der aktuelle Präsident Guillermo Lasso hat deswegen einen 60-tägigen Ausnahmezustand ausgerufen.
La Fuerza Armada.
Von diesem Moment an sind die Streitkräfte im gesamten Staatsgebiet mobilisiert, um die Sicherheit der Bürger, die Ruhe im Land und die freien und demokratischen Wahlen am 20. August zu gewährleisten.
Heißt also, die Wahlen sollen nach wie vor in 10 Tagen stattfinden. Da sprechen wir drüber mit Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Erzähl noch mal genau, was da jetzt passiert ist.
Ja, einer der Kandidaten für die Wahl eines neuen ecuadorianischen Präsidenten war Fernando Villavicencio. Der war gestern Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung und als er danach in sein Auto steigen wollte, fielen Schüsse. Villavicencio wurde mit dem Rettungswagen weggefahren und starb dann noch auf dem Weg zum Krankenhaus. Und durch diese Schüsse wurden auch noch 9 weitere Menschen verletzt, weil sich um den Präsidentschaftskandidaten eine Menschenmenge gebildet hatte. Villavicencio wollte für die Bewegung Construye antreten und lag zuletzt in Umfragen auf Platz 4 oder 5, so ungefähr.
Also das heißt, er war jetzt auch nicht gerade der Top-Kandidat.
Nee, es war nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass er gewählt werden würde. Die Vermutung ist, dass Villavicencio zum Schweigen gebracht werden sollte. Denn eines seiner wichtigsten Wahlkampfthemen war die Korruption im Drogenbereich. Villavicencio war Abgeordneter im ecuadorianischen Parlament und Journalist. Und er hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass es Verbindungen gibt zwischen Politikern, Beamtinnen und Beamten und der Drogenmafia. Auf der Plattform X, früher Twitter, haben sich in einem Video maskierte Mitglieder von Los Lobos dem Mord an Villavicencio bekannt. Das ist eine der größten und einflussreichsten kriminellen Banden in Ecuador. Und sie haben Drohungen gegen einen weiteren Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen.
Welche Rolle spielen denn Drogen und Drogenbanden in Ecuador?
Ja, eigentlich lange gar keine. Ecuador galt lange Zeit als Ruhepol in Südamerika. Das Land liegt nämlich genau zwischen den größten Kokainproduzenten der Welt, Kolumbien, Peru und Bolivien. Doch in Ecuador selbst werden keine Coca-Pflanzen angebaut und früher spielte das Land auch für den Transport von Drogen keine Rolle. Doch das hat sich vor ein paar Jahren geändert. Ecuador ist mittlerweile sogar ein Hotspot für den Handel mit Kokain. Und das hängt damit zusammen, dass das Land in einer schweren Finanzkrise steckte und deswegen im Jahr 2000 seine Währung abgeschafft hat. Ecuador ist dann damals auf den US-Dollar umgestiegen, was gut war für die Wirtschaft, aber auch für den Drogenhandel. Denn der größte Kokainmarkt der Welt, das sind die USA. Und dadurch, dass seit 23 Jahren in Ecuador mit US-Dollar bezahlt wird, ist es für die kokainproduzierenden Nachbarländer, vor allem Kolumbien, einfacher geworden, ihr Drogengeld in Ecuador zu waschen.
Also das heißt, es war sozusagen ein Nebeneffekt der Währungsumstellung.
Genau. Und außerdem kam dann 2007 ein Linkspopulist an die Macht und an dem gab es Kritik, dass er nicht genug gegen die Drogenabwehr gemacht hat, beziehungsweise für die Drogenabwehr, gegen den Drogenhandel. Und seit 2 Jahren ist Guillermo Lasso Präsident, aber der hat in der Hinsicht auch noch keine großen Veränderungen bewirkt. Und diese Situation wird zum Beispiel von mexikanischen Drogenkartellen und der albanischen Mafia ausgenutzt. Ecuador hat nämlich auch Häfen am Pazifik und eignet sich deshalb, um Drogen in die USA oder Europa zu verschiffen. Und für die Menschen in Ecuador ist es oftmals ein lukratives Geschäft, mit solchen Banden zusammenzuarbeiten, sagt Matthew Charles von der Beobachtungsstelle für organisiertes Verbrechen in Bogotá.
Because the Albanians and the Mexicans.
Die Mexikaner oder Albaner engagieren lokale Banden, um die Drogentransporte zu organisieren. Dafür zahlen sie gut. Das hat zu Machtkämpfen innerhalb der lokalen Gruppen geführt. Das ist ein Hauptgrund für die brutale Gewalt. Die Regierung hat dem nichts entgegenzusetzen. Im Gegenteil, es gibt sehr viel Korruption auf sehr hoher Ebene der Regierung und der Militärs.
Ja, und die Kartelle, die haben so viel Geld, weil Menschen in den USA und Europa hohe Preise für das Kokain bezahlen. Und mit so viel Geld ist es dann eben auch einfach, Menschen zu bestechen, die Teil des Staatsapparates sind.
Nur der Vollständigkeit halber, dass die Präsidentschaftswahlen vorgezogen wurden, das hat aber jetzt nichts mit der Drogenmafia zu tun.
So ein bisschen schon. Also es gibt Vorwürfe, dass der Schwager von Präsident Guillermo Lasso Verbindungen zur albanischen Mafia haben soll. Und Lasso selbst soll bei Öltransportverträgen Gelder veruntreut haben. Deswegen wollte ihn das Parlament vor ein paar Monaten absetzen. Aber dem kam Lasso dann zuvor, indem er Neuwahlen angesetzt hat. Und die sollen eben jetzt in 1,5 Wochen weiterhin stattfinden.
In Ecuador ist gestern Abend einer der Kandidaten für die anstehende Präsidentschaftswahl erschossen worden. Was das mit dem Drogenproblem im Land zu tun hat, das hat uns Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten genauer erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mitten in der Natur pennen. Meinetwegen beim Wandern, bei schönen Ausflügen oder weil man eben einfach keinen Bock hat auf Campingplätze, die ja manchmal dann vielleicht doch ein bisschen spießig sein können. Der Naturschutzbund, der NABU, der fordert, dass es deutschlandweit mehr Trekkingplätze geben soll. Und besser organisiert sollen sie auch sein, denn viele wissen vielleicht gar nicht, was das genau ist. Ich ehrlicherweise auch nicht so genau, aber das ändern wir jetzt, denn wir sprechen drüber mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Was ist denn bitte schön ein Trekkingplatz?
Na, es ist sowas wie erlaubtes und organisiertes Wildcampen. Ein paar davon.
Das klingt schon irgendwie komisch.
Es gibt schon ein paar in Deutschland, in Naturparks zum Beispiel, Nationalparks. Da musst du dich vorher anmelden, dann kriegst du die Freigabe und dann darfst du mit deinem Zelt an einem bestimmten Platz übernachten.
Aber darf ich das nicht auch so, theoretisch gesehen?
Theoretisch, ne? Du kennst die Regeln, dass man so an bestimmten Plätzen bivakieren kann. Ich liebe das Wort, bivakieren. Das
klingt immer
das
so nach Bundeswehr.
Du dürftest schon im Wald übernachten, aber nicht in einem richtigen Zelt. Das muss eben so ein Biwak sein oder so ein Tarp, ne? Das wäre erlaubt. Aber man muss sich ganz klar machen, dass man der Natur da keinen Gefallen tut. Das hat mir Berthold Langenhorst erklärt. Der ist vom NABU in Hessen. Er ist kein Fan vom Wildcampen und Bivakieren, obwohl es ja so naturnah klingt.
Das ist eben aber sehr problematisch, weil es eben die Wildtiere stört, gerade in der Aktivitätszeit. Und das Schlimmste für das Wild ist, wenn sie ungewohnte Dinge haben. Das heißt, die plötzlich passieren und nicht regelmäßig. Und darum ist die Idee der Trekkingplätze so gut. Dort habe ich regelmäßige Störungen, auf die die Tiere sich einstellen können und die können dann die Bereiche meiden.
Außerdem hat da vorher dann mal ein Förster drüber geguckt, ne, wo der Trekkingplatz dann am Ende hingezimmert wird. Dass der zum Beispiel nicht an einem Weg liegt, den Rehe oder Wildschweine oder so ja, irgendwie regelmäßig nutzen.
Und dieser Förster, der passt dann auch auf diesen Trekkingplatz auf?
Auf jeden Fall. Der kümmert sich drum, schaut nach dem Rechten, guckt, dass da kein Müll rumliegt, damit das alles funktioniert. Kostet das Übernachten eben auch ein bisschen was. Kostet dann so 10 bis 20 Euro pro Zelt. 10 finde ich in Ordnung, 20 fände ich jetzt ganz schön happig im Vergleich zu einem Campingplatz.
Also dafür, dass man da einfach sein Zelt irgendwo einfach hinstellt, weil mit dem Komfort sieht es wahrscheinlich auch nicht so dolle aus, oder?
Kommt drauf an, was für ein Campingtyp du bist. Wie ist es bei dir? Was brauchst du?
Ich sag mal, ich brauche nicht viel, aber dann soll es gratis sein. Nee. Aber wenn ich dafür bezahle, dann hätte ich schon gern mindestens ein vernünftiges Klo, wo ich auch die Hände waschen kann.
Du, fangen wir mal bei den Basics an. Ja, dieser Platz ist erstmal so ausgesucht, dass man da gut ein Zelt aufbauen kann. Das ist ja im Wald nicht immer gesagt.
Das stimmt.
Und da, wo es ein bisschen schlammig werden kann, sind da oft auch so kleine Holzpodeste hingemacht, dass man einigermaßen trocken stehen kann. Es gibt keine Dusche, da muss ich dich enttäuschen, weil es eben kein Campingplatz ist. Empfohlen wird da, für eine Nacht zu sein und dann weiter zu wandern. Aber statt Dusche gibt es immerhin ein Klo, das sagt Berthold Langenhorst vom NABU in Hessen. Der kann zumindest für die Trekkingplätze in seinem Bundesland sprechen.
Bei den meisten dieser Trekkingplätze gibt es ganz einfache Trockentoiletten. Das heißt, die, so, das, was man früher Plumpsklo nannte, die sind ja heute viel moderner gemacht und stinken und riechen nicht so. Die sind ganz einfach, das heißt, man braucht kein Wasser dort. Die stehen ein bisschen abseits der Zeltfläche und die werden dann regelmäßig einmal im Jahr geleert.
Wartungsarme Klos, aber auch alles halt sehr einfach.
Mhm.
Und dafür dann ein bisschen günstiger. Und deshalb würde sich Berthold Langenhorst auch wünschen, dass es eben mehr solche Trekkingplätze gibt.
Was fordert der NABU denn da?
Also sie wollen, sag ich mal, konstruktiv anstoßen, dass es in Deutschland mehr Naturparks gibt, die solche Trekkingplätze aufbauen. Das Ziel ist es ja, aktiv was gegen Wildcamping zu tun. Aber das muss ich halt zeigen, ob das funktioniert. Manchen ist vielleicht das irgendwie zu doof mit der Voranmeldung und dem Bezahlen.
Ja, also 20 Euro nur für ein Plumpsklo, mir wäre es zu teuer, muss ich gestehen. Und ganz alleine, wie wenn ich mein Zelt einfach irgendwo in den Wald schmeiße, ist man ja dann auch
ja,
nicht.
Ja, nee, es gibt begrenzte Plätze, damit es nicht zu voll wird. Manche kleinen Plätze lassen nur 3 Zelte zu, das ist in Ordnung. Bei anderen können schon 10 stehen, das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist halt gut, um zu planen, ne? Wenn du mal eine längere Wanderung machst mit Tagesetappen und verschiedenen Übernachtungsplätzen. Und es könnte sich, am Ende dann aber schon was tun in der Auffindbarkeit. Der NABU wünscht sich eine stärkere Vernetzung der Plätze. Ich habe die jetzt auch nur durch Googlen gefunden, die es schon gibt. Oder über die Seiten von den Natur- und Nationalparks. Also eine App wäre da schon auch ganz cool, ne? Mit der die Route geplant werden kann und du direkt irgendwie einen Platz mitbuchen kannst.
Mhm. Trekkingplätze ist so eine Mischung aus Campingplatz und Wildcampen, also halt legal und im besseren Einklang mit der Natur, aber man muss es dann halt doch wieder buchen und auch bezahlen. Es gibt schon welche in verschiedenen Regionen, könnt ihr ja dann auch mal austesten, ob das was für euch ist. Irgendwann könnte es mal mehr von den Dingern geben. Christian Schmidt hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Militär stürzt die Regierung, setzt den Präsidenten und seine Familie fest, lässt ein Ultimatum der Nachbarstaaten verstreichen und die setzen trotzdem erstmal weiter auf Diplomatie. Der Präsident von Nigeria und Vorsitzender der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS sagt, Diplomatie und Dialog haben Vorrang im Umgang mit Niger. Die ECOWAS, die treffen sich gerade in Nigeria, im Nachbarland von Niger, wo eine Militärjunta Ende Juli die Führung an sich gerissen hat. Stefan Ehlert ist unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent für die Region. Heißt das jetzt, dass ein Krieg in der Region erstmal vom Tisch ist?
Ja, das würde ich sagen, dass das jetzt nicht die erste Option ist. Also dieses Säbelrasseln hat man etwas zurückgefahren und hat stattdessen tatsächlich Gesprächen wieder Vorrang eingeräumt, ganz offensichtlich auch, um die Junta in Niger überhaupt zu Gesprächen erstmal zu bewegen.
Eben, du sagst schon, zu Gesprächen zu bewegen, denn zu Gesprächen gehören ja zwei Seiten. Wie sieht's denn da aus?
Ja, hochrangige Delegationen sogar der Vereinten Nationen, der ECOWAS und der Afrikanischen Union wurden gar nicht erst ins Land gelassen vor 2 Tagen. Aber gestern gab es Bewegung. Ein Gesandter des Präsidenten von Nigeria, Tinubu, der Emir von Kano, ein hochangesehener religiöser Würdenträger. Ich glaube, er war auch mal Zentralbankpräsident. Also ein kluger Kopf, der wurde nach Niger geschickt und wurde auch von dem Putschistenführer Tchani empfangen. Das ist immerhin mal ein kleines Zeichen von Entgegenkommen.
Das Militär in Niger hat ja sogar gestern eine eigene Regierung aufgestellt. Wer ist denn da jetzt so drin?
Ja, das ist das eben, was sozusagen am Rande des Gipfels passiert ist. In dieser Regierung sind Zivilisten und Militärs, wobei die Militärs 2 Schlüsselpositionen besetzen. Verteidigung überrascht jetzt nicht so sehr. Und Inneres, gern auch als Sicherheitsministerium genannt, da wo die Polizei angesiedelt ist. Also dieser Apparat wird komplett von den Putschisten kontrolliert. Ansonsten sind es hauptsächlich zivile Persönlichkeiten und der Premierminister ist ein Mann der alten Schule, ein Zivilist, ein Ökonom, der in den 10er-Jahren schon als Minister gedient hat.
Die ECOWAS, die hat Niger ja auch mit Sanktionen belegt. Welche Auswirkungen haben die denn bereits schon auf die Menschen in den Nachbarstaaten auch?
Ja, der Handel ist zusammengebrochen. Die Grenzen sind geschlossen. Das bedeutet für Menschen auf beiden Seiten der Grenzen Verarmung. Für die Menschen in Niger bedeutet es steigende Lebensmittelpreise. Dort hungern ohnehin viele Menschen. Und Hunger ist immer ein Ergebnis von Armut, also von ich habe kein Geld, um mir Nahrung zu kaufen, in aller Regel. Und dazu kommen die Stromausfälle, die in der Hauptstadt vor allem beißen. Der Großteil Nigers hat keinen Strom, aber in den Städten schon. Und das merkt man in Niamey sehr deutlich. Jede Form der Produktivität, der Produktion, das Lernen am Abend, was auch immer, das ist also alles stark eingeschränkt. Offenbar hat es aber nicht dazu geführt, dass die Bevölkerung mit der Junta bricht, sondern eher im Gegenteil, die sagen, das Ausland ist schuld, also stellen wir uns hinter unsere Führer und kämpfen dafür, dass wir uns durchsetzen und wir lassen uns nicht so schikanieren.
Hm. Also das heißt auch im Sinne gerade der ärmeren Menschen dort ist es wirklich angeraten, dass es da schnell zu irgendeiner Lösung kommt. Wie hoffnungsvoll bist du denn persönlich, dass da jetzt schnell was Positives passiert?
Naja, wir sind in einer dynamischen Situation, so nenne ich das mal. Ich sitze hier vor den Agenturen und warte darauf, dass ein substanzielles Ergebnis aus Abuja von diesem ECOWAS-Gipfel da mal aufploppt und mir einer sagt, welche Lösung ihnen denn jetzt vorschwebt. Beunruhigend ist, dass die ECOWAS nach wie vor darauf zu bestehen scheint, dass Präsident Bazoum ins Amt eingesetzt wird. Vielleicht ist
wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass das passiert, oder?
Ja, der ist jetzt 2 Wochen raus aus dem Amt. Das halten also viele Beobachter für nicht sehr wahrscheinlich und möglicherweise auch im Sinne einer Übergangsphase, die er jetzt kommt und auch eines Neuanfangs, nicht für zielführend. Also natürlich hat er das verfassungsmäßig gerecht, wieder eingesetzt zu werden. Aber ich glaube, hier bezieht die ECOWAS eine Maximalposition, die sie dann möglicherweise abräumt, um an anderer Seite voranzukommen mit den Putschisten.
Stefan Ehlert, Deutschlandfunk Nova Korrespondent in Afrika, hat uns erzählt, wie die Lage in Niger ist und vor allen Dingen zwischen Niger und den ECOWAS-Staaten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine riesige Rauchsäule, ganz viel Lava und natürlich Beben. So stelle ich mir einen Vulkanausbruch vor, über der Erde. Es gibt aber auch Vulkane unter Wasser. Meeresforschende haben jetzt 3 große Unterwasservulkane im südlichen Mittelmeer untersucht, vor der italienischen Küste in der Nähe von Sizilien. Christian Berndt ist Leiter der Forschungseinheit Marine Geodynamik am GEOMAR-Forschungszentrum in Kiel. Ich habe eben vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, was passiert denn, wenn so ein Unterwasservulkan ausbricht? Gibt es dann irgendwie heißes Wasser, Tsunamis, neue Inseln? Also was ist dann los?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Unterwasservulkane. Die größten Vulkane auf der Welt, die sind unter Wasser. Das sind die großen mittelozeanischen Rücken. Und von denen sehen wir normalerweise gar nicht viel. Das sind dann so Öffnungen, wo dann Lava rauskommt, die dann relativ unspektakulär auf dem Meeresboden ausbricht und ausläuft.
Aber leuchtet das dann auch irgendwie unter Wasser?
Genau. Bei solchen Ausbrüchen, da sind dann Lavaströme, die ungefähr 1000 Grad heiß sind und die glühen natürlich noch, aber das kühlt natürlich sehr, sehr schnell ab unter Wasser und dann bilden sich außenrum so schwarze Glasschichten rundherum um die Lava, wo sie dann kalt wird.
Und wie ist das jetzt vor der Küste Siziliens? Also wenn ich dann oben drüber schwimme, blubbert es dann unter mir drunter wie ein Whirlpool?
Genau. Also zwischen Sizilien und Nordafrika sind historisch ganz viele Vulkane aktiv gewesen. Im Moment sind diese Vulkane alle unter Wasser und soweit wir wissen auch nicht sehr aktiv. Also da kommt noch Gas raus und nicht Lava. Aber wenn die ausbrechen, dann gibt es halt richtig große Eruptionen und weil das in relativ geringer Wassertiefe passiert, kommt das Gas aus dem Magma ganz schnell raus und die explodieren richtig. Und da gibt es Beispiele, zum Beispiel in historischer Zeit vor Island, wo solche großen Eruptionen stattgefunden haben und wo dann Asche und magmatische Produkte hoch in die Luft geschleudert worden sind. Und
also quasi aus dem Wasser raus.
Ja, genau. Da gibt es dann halt alles dazwischen, zwischen diesen relativ unspektakulären 3.000, 4.000 Meter Wassertiefe, wo so viel Druck ist, dass Gas gar nicht richtig rauskommen kann, zu ganz explosiven Eruptionen, die dann dicht unter der Wasseroberfläche stattfinden. Und sowas gab das auch zum Beispiel im Pazifik, wo dann große Seegebiete voll mit Bimsstein sind, da an der Oberfläche treibt. Und das sind dann relativ spektakuläre Ausbrüche.
Und wie sieht das jetzt dann genau halt bei den jetzigen Unterwasservulkanen aus?
Südlich von Sizilien ist das im Moment alles ruhig, aber Vulkane im geologischen Sinn sind ja über viele tausend Jahre aktiv oder Millionen Jahre teilweise sogar. Und nur weil die jetzt in den letzten vielleicht 50 oder 100 Jahren nicht ausgebrochen sind, bedeutet das nicht, dass die nicht mehr aktiv sind. Und das, was jetzt im Moment da rauskommt, das ist hauptsächlich Gas, was noch nachströmt nach den letzten Eruptionen. Aber diese Vulkane sind im geologischen Sinne aktiv, aber sie brechen zurzeit nicht aus.
Mhm. Muss man sich denn irgendwie Sorgen machen wegen dieses Gases? Also gibt es dann irgendwie Probleme für die Fische im Meer oder auch für uns, wenn wir das irgendwie einatmen?
Nee, da muss man sich eigentlich nicht so sehr viele Gedanken machen. Also das ist ja erstmal unter Wasser und das meiste wird in der Wassersäule dann aufgelöst und da kommt nicht so sehr viel an der Oberfläche an. Es gibt eine Stelle in den Inseln nördlich von Sizilien, wo man auch tauchen kann und man taucht dann so wie ein Sprudelwasser durch die ganzen CO2-Blasen, die dann aufsteigen.
Das klingt dabei ja eigentlich ganz nett.
Ja, also das ist nicht sehr gefährlich und ganz spektakulär, wenn man sich das dann vor Ort angucken kann. So. Und in dem Stadium ist das im Moment südlich von Sizilien auch. Aber das kann natürlich in der Zukunft dann ausbrechen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Untersuchung durchgeführt haben, um herauszufinden, wie wahrscheinlich das ist, dass jetzt neue Eruptionen, explosive Eruptionen mit Tsunami-Generierung und so weiter da stattfinden können. Denn diese Gefahr, die besteht durchaus, aber das ist bisher nicht bekannt, wie wahrscheinlich das ist.
Und das heißt wahrscheinlich auch, das würde jetzt nicht übermorgen passieren oder so?
Darauf gibt es im Moment keine Hinweise. Es gibt, wie gesagt, diese leichte Entgasung und es gibt auch Seismizität in dem Gebiet, aber es deutet im Moment nichts darauf hin, dass sich das schnell jetzt ändern wird und dass es jetzt da eine explosive Eruption geben wird. Aber diese Vorlaufzeiten, die sind gar nicht so sehr lange, vielleicht Wochen oder ein paar Monate, bevor dann eine große Eruption stattfinden kann. Also sowas kann in den nächsten Jahren durchaus passieren.
Also in den nächsten Jahren könnte es eventuell passieren, dass einer der Unterwasservulkane im Mittelmeer ausbricht und dass dann auch die Folgen ein bisschen spürbarer wären. Wie wahrscheinlich das ist, das wollen die Forschenden jetzt rausfinden. Bis jetzt ist es aber erstmal höchstens ein lauwarmes Blubbelbad, das die Vulkane uns im Mittelmeer bescheren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was meint ihr, wie steht's eigentlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland? Ja, würde man sagen, mittelmäßig bis nicht so gut. Ungerecht, gespalten, egoistisch. So nehmen viele von uns unsere Gesellschaft wahr. Tendenz dahingehend, dass es immer schlechter wird. Das zumindest liegt eine Studie nahe, die seit 2019 regelmäßig nachfragt. Über diese Ergebnisse der Studie, die Gründe dafür und was denn zu tun wäre, um den Trend ja vielleicht auch mal wieder umzukehren, spricht jetzt Stefan Beuting.
Corona-Pandemie, der Ausbruch des Krieges, die plötzlichen Preissteigerungen. Das alles hat uns mächtig durchgerüttelt. Und jetzt, wo sich gerade der Staub zu legen scheint, da zeigt sich auf einmal in großer Deutlichkeit, wie es um unsere Gesellschaft wirklich bestellt ist.
Ich muss sagen, dass ich an vielen Stellen schon überrascht war, wie negativ die Menschen in Deutschland gerade die gesellschaftliche Lage bewerten.
Laura Christine Krause, Geschäftsführerin von More in Common, Politikwissenschaftlerin und Autorin der Studie Zukunft, Demokratie, Miteinander, was die deutsche Gesellschaft nach einem Jahr Preiskrise umtreibt.
Wir fragen zum Beispiel regelmäßig danach, mit welchen Attributen die Menschen ihr Land beschreiben würden und geben da immer so eine ganze Palette an Begriffen zur Auswahl. Und den Begriff, den sich diesmal die meisten Menschen ausgewählt haben mit 54%, ist eben gespalten. Und danach folgen auch nicht andere positive Begriffe, sondern es geht damit bürokratisch weiter und mit unfähig.
80% halten unsere Gesellschaft für ungerecht. Wer nur flüchtig auf die Zahlen blickt, mag sich wundern, dass der Laden nicht längst auseinandergeflogen ist.
Wir fragen seit Jahren immer wieder so ein Gegensatzpaar, kümmern sich die Leute in Deutschland umeinander oder kümmert sich eher jeder um sich selbst?
Seit 2019 fragen sie genau danach, mit Fragebögen und auch qualitativ im Gespräch.
Und das Spannende ist, dass wir während Corona im Sommer 2020 war das eigentlich fast 50-50. Also da haben nur 55% gesagt, dass sich jeder um sich selbst kümmert. Und jetzt sagen 79%, dass sich jeder um sich selbst kümmert. Also das heißt, dass sich so Egoismusdiagnosen, wie unsere Gesellschaft ist, so verfestigen.
An dieser Stelle wird klar, dass unsere Ansichten über Gesellschaft selbst wieder rückwirken. Besonders prekär wird das beim sogenannten unsichtbaren Drittel. Die Pragmatiker, die sich eher um sich kümmern, und die Enttäuschten.
Sie fühlen sich nicht zugehörig. Die sagen am häufigsten von sich, dass sie einsam sind. Das sind Menschen, die gehen am seltensten wählen. Und die sind aber so ein bisschen unterm Radar. Ja. Und deswegen haben wir sie auch unsichtbar genannt, weil wir eben das Gefühl hatten, dass ihre Stimme eigentlich nicht genug vorkommt und dass sie gar nicht häufig genug mit am Tisch sitzen.
Die Zahlen, auf den ersten Blick wirken sie bedrohlich. Beim zweiten Blick zeigt sich jedoch ein Hoffnungsschimmer. Und zwar, wenn wir nochmal auf diesen hohen 80%-Wert schauen, von Menschen, die unsere Gesellschaft für ungerecht halten. Früher war das eher die Meinung bestimmter Gruppen. Und jetzt?
Ist auch eine Meinung in der Mitte der Gesellschaft angekommen, mit der manche Leute einfach schon sehr lange rumgelaufen sind und damit vielleicht einfach nicht so sichtbar waren.
Überhaupt Sichtbarkeit. Wer die Studie liest, lernt etwas über verschiedene Perspektiven. Die der Offenen, die der Etablierten, der Wütenden und was die Enttäuschten mit den Pragmatikern gemeinsam haben. Unterschiedlichkeit anerkennen, wertschätzen und dann Gemeinsamkeiten entdecken. Zum Beispiel in Sachen gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Also wir haben zum Beispiel diesmal gefragt, wie oft die Menschen selber an den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land denken. Und dann haben wir sie gefragt, was sie glauben, wie häufig andere Menschen an den Zusammenhalt denken. Und 62% sagen von sich selber, dass sie häufig an den Zusammenhalt denken. Also das finde ich eigentlich ein ganz guter Wert. Aber von den anderen glauben das nur 30%.
Ja, auch die anderen machen sich Gedanken, kümmern sich. Eine gigantische Wahrnehmungslücke. Mit dieser Vorstellung, dass da draußen zwar Menschen sind mit anderen Perspektiven, die sich aber sehr wohl sorgen, interessieren, kümmern, damit mal rauszugehen, das wäre ein erster Schritt.
Und auch vor diesen Krisen, über die wir jetzt hier alle sprechen, hat auch die Gesellschaft schon unterschiedlich gut für unterschiedliche Menschen funktioniert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da ganz ehrlich drüber zu sprechen und das auch immer wieder als Aufgabe zu begreifen, eine Gesellschaft so zu gestalten, dass sie besser für möglichst alle funktioniert.
Warum ist unsere Gesellschaft so gespalten oder es fühlt sich zumindest so an und wie können wir alle wieder ein bisschen mehr zusammenrücken? Das hat Stefan Beuting gecheckt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.